Einleitung, erster Teil. Arbeit? Nein, danke. Faul sein? Keine Lust? Als ich 5 Jahre alt war, sagte mir meine Mutter immer, dass Glücklichsein der Schlüssel zum Leben sei. In der Schule fragten sie mich dann, was ich mal werden möchte, wenn ich groß bin. Ich schrieb hin, glücklich. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden hätte, und ich sagte ihnen, ihr habt das Leben nicht verstanden. John Lennon. Zugegeben, der Titel After Work mag im ersten Moment verwirren. Lädt er doch dazu ein, an After-Work-Partys oder ein sportlich entspannendes Workout zu denken. Nachgetane Arbeit. Doch darum geht es hier nicht. Vielmehr geht es mir um eine Welt, in der wir nicht mehr arbeiten müssen und stattdessen endlich tätig sein dürfen. Eine Gesellschaft nach der Ära der Lohnarbeit, die momentan so aussieht. Ich gehe an eine Arbeitsstätte und verrichte dort eine Tätigkeit, die mit meinem eigenen Leben nicht unmittelbar etwas zu tun hat, bekomme dafür Geld und lebe dann nach dem Feierabend. Die Diskussion um den Sinn und Unsinn dieses klassisch gewordenen Arbeitskonzepts im Sinne der Lohnarbeit wird schon seit langer Zeit immer wieder von Philosophinnen und Sozialforschern aufgeworfen. Momentan nimmt die Debatte durch die immer schneller fortschreitende Automatisierung an Fahrt auf. Laut einer Studie der Oxford-Universität von 2013 wird fast die Hälfte der Beschäftigten in den USA in den nächsten 20 Jahren durch Computer und Algorithmen ersetzt werden können. Und die Medien fragen sich, was machen Millionen Taxi- und Lkw-Fahrer rund um die Welt, wenn autonomes Fahren zum Standard wird? Was wird aus Postboten, wenn die Auslieferung mithilfe autonomer Autos, Roboter und Drohnen funktioniert? Als Reaktion auf diese Entwicklungen versucht die Politik, in diesem Thema geeint, händeringend nach neuen Arbeitsfeldern. Doch wozu eigentlich? Die Tatsache, dass in den Ländern des globalen Nordens ein steigendes Bruttoinlandsprodukt nicht zu einer Steigerung des Glücks führt, ist längst zur akzeptierten Binsenweisheit geworden. Wirtschaftswachstum als absolutes und alleiniges Ziel steht längst in der Kritik. Die Vorstellung eines guten Lebens statt eines superproduktiven rückt zunehmend in den Vordergrund. Nur an das Konstrukt Arbeit trauen wir uns immer noch nicht ran. Auf den viel diskutierten Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens als Reaktion auf die steigende Verdrängung des Menschen aus der industriellen Produktion wird von Gegnern oft eingewendet, dass Menschen ohne Arbeit ihr Selbstwertgefühl verlieren würden. Ich frage mich aber, wieso braucht es Arbeit für das Selbstwertgefühl, wenn es Arbeit doch gar nicht braucht? Die anfänglichen Assoziationen mit dem Begriff After Work werfen auch ein bedenkliches Licht auf unser Leben mit der Arbeit. Was macht es mit uns, dass wir nur vor und nach der Arbeit leben? Warum fühlen wir uns nur ohne sie frei? Und warum dominiert Arbeit trotz dieser Abneigung so stark unseren Alltag? Vieles in unserem Leben dreht sich um Arbeit. Wenn wir in jungen Jahren einen Abschluss machen, um später eine Arbeitsstelle zu bekommen, wenn wir Freiwilligendienste und Praktika absolvieren, um unseren Lebenslauf zu schmücken, wenn wir in fremde Städte ziehen, um die Chancen auf einen besseren Job zu erhöhen. Unsere mentalen Infrastrukturen, um mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer zu sprechen, lassen es uns gar nicht anders denken, als dass Arbeiten notwendig ist. Nicht umsonst lauten die zwei entscheidenden Fragen in unserer Biografie: Erstens, was möchtest du später mal werden? Und später dann, zweitens, was arbeitest du? Die beiden Theoretiker Frederick Jameson und Slavoj Žižek sagten einmal, es sei heutzutage einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Genauso wenig können wir uns eine Welt jenseits der Arbeit vorstellen. Dabei gibt es sie noch gar nicht so lange. Wir Menschen haben lange ohne dieses Konzept existiert. Unsere Vorfahren haben sich natürlich auch darum kümmern müssen, sich selbst und ihre Kinder satt zu bekommen. Doch haben sie dafür sicherlich nicht, wie es heute leider immer noch gängig ist, ihre eigenen Kinder zurücklassen müssen, um am anderen Ende der Welt gegen gutes Geld die Kinder anderer Leute zu versorgen. Arbeit ist sinnlos, entfremdet, ausbeuterisch, krankmachend, zerstörerisch und hierarchisch. Ihr zugrunde liegt die Tauschlogik, die auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung beruht, welches zu Selbstverwertung, Leistungszwang und Optimierungswahn führt. Wir arbeiten nicht aus intrinsischer, also innerlicher, sondern aus extrinsischer Motivation. Für das Geld, mit dem wir unsere Grundbedürfnisse nach einem Dach über dem Kopf, einem gefüllten Bauch, Anerkennung und einigem mehr erfüllen. Vielen macht das keine Freude. Wir quälen uns nach dem Klingeln des Weckers aus dem Bett. Aber es gibt eine Alternative, die ich nicht mehr als Arbeit bezeichne. Die des Tätigseins aus intrinsischer Motivation. Ein Akt der Selbstbestimmung, der sinnhaften Verantwortungsübernahme, um wirklich das zu tun, was uns und andere weiterbringt und aufgrund unseres inneren Drangs in verschiedenster Form Ausdruck findet. Leider ist es in unserer Welt fast unmöglich, selbstbestimmt tätig zu sein, da Konstrukte und Strukturen vorherrschen, die nur wenigen privilegierten Menschen Handlungsfreiheit zusprechen. Eigentum, Tauschlogik bzw. Geld und eben Arbeit. Selbst die sogenannten hohen Tiere des kapitalistischen Wirtschaftssystems müssen sich diesen Strukturen unterwerfen. Warum es keine gute Arbeit gibt und der Kapitalismus uns nicht helfen kann. Es gibt viele Brillen, durch die wir die Welt und ihre ökonomische Logik erklären können. Ein Erklärversuch, der möglichst nah an der alltäglichen Erfahrungswelt liegt, ist folgender. Arbeit, Eigentum und Geld bzw. Tausch sind untrennbar miteinander verbunden und bilden kapitalistische Grundkonstanten. Dieser Dreiklang gilt sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher. Arbeit ist das Einzige, was wir tun, Geld das, was unsere Beziehungen prägt und Eigentum alles, was wir haben. Oder genauer, Eigentum haben die wenigsten von uns. Eigentum ist das, was über unseren Bedarf hinausgeht. Besitz ist das, was wir benutzen und gebrauchen. Und damit ergibt sich folgender Zusammenhang. Wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, um damit das Eigentum anderer Menschen zu bezahlen. Das meinte Karl Marx mit der doppelten Freiheit des Arbeiters und letztlich aller beschäftigten Personen inklusive kleiner Selbstständiger. Wir sind nicht versklavt, sondern frei, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Da wir aber auch frei von Produktionsmitteln sind, müssen wir uns doch verkaufen. Denn ohne Arbeit haben wir kein Geld. Und ohne Geld haben wir nichts zu essen, nichts zum Anziehen und nichts zum Wohnen. Oder das Jobcenter im Nacken, das uns die Hölle heiß macht, endlich einen Job zu suchen. Dabei können wir uns noch so anstrengen, aber ohne Eigentum können wir in der kapitalistischen Hierarchie nicht aufsteigen. Durch Arbeit reich zu werden, ist heute kaum noch möglich. Die Schichten differenzieren sich inzwischen wieder in einem längst überwunden geglaubten Ausmaß aus. Im Jahre 2016 besaßen 8 Männer so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. 2015 waren es noch 62 Menschen. Aus diesen Beobachtungen darf nun nicht der Fehlschluss entstehen, dass diese wenigen Männer von Grund auf böse sind und wir nichts an der Lage ändern können. Nur sind es nicht die Positionen Einzelner, die geändert werden müssen, sondern systemische Zwänge, die es zu verändern gilt. Denn Verantwortung und Macht haben nicht nur diese 8 Männer, sondern auch wir. Wir müssen aufhören, das kapitalistische Machtgefälle als natürlich zu akzeptieren und anfangen, uns nicht mehr als Humankapital in einer Pyramide des Erfolgs zu verstehen. Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Kapitalismuskritik um eine Simplifizierung und damit eine Reduktion komplexer Zusammenhänge. Andere haben das bereits tiefer analysiert. Unter anderem Karl Marx, Michael Heinrich, Ulrich Brandt und Markus Wissen, Stefan Lessenig sowie Friederike Habermann. Aber selbst aus diesem kurzen Blick auf das System wird klar, der Kapitalismus wird uns nicht helfen. Wir brauchen eine radikale Kritik der Arbeit. Es gilt, diesen Mythos zu dekonstruieren und praktische Ideen zu skizzieren. Das Ziel von After Work. Dieses Buch basiert neben vielen kritischen Perspektiven auf einer grundlegend positiven Überzeugung. Wir können die Welt verändern. Eine Veränderung unserer Umwelt hat längst angefangen. Ob wir sie aktiv mitgestalten oder nicht, ist jetzt unsere Entscheidung. Wollen wir einen Wandel bei Design oder bei Disaster? Reisen wir gedanklich einmal ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. Es ist das Jahr 2050. Wir stehen mit einem Kind hoch oben auf einem Berg und blicken hinunter auf die Welt. Wir sehen den Himmel, der von dunklen Rauchwolken durchzogen ist, und riechen stinkende Luft. Das Wasser des Flusses unter uns ist vergiftet und lässt kein Leben mehr zu. Die Pflanzen sind vertrocknet und grau. Dieses Kind fragt, warum ist die Erde so zerstört? Und wir müssen antworten, na ja, für die Arbeitsplätze und das Wirtschaftswachstum war das gut. Ist das wirklich die Ausrede, die wir den künftigen Generationen geben wollen? Die Absichten einzelner UnternehmerInnen mögen noch so gut sein. Solange die kapitalistischen Marktstrukturen bestehen, wird jedes Unternehmen, spätestens wenn es unter stärkeren Wettbewerbsdruck gerät, Natur vernutzen und die ArbeiterInnen, im Zweifel in einem Billiglohnland, zur Produktivität antreiben. Wir alle sind in einem solch fast unaushaltbaren Spannungsfeld gefangen. Auch für die Einzelperson reicht es nicht, einfach einen anderen, besseren Beruf zu finden. Marianne Gronemeyer, die unter anderem das Buch »Wer arbeitet, sündigt« geschrieben hat, spricht es deutlich aus. Bei genauerem Hinsehen wird man feststellen, dass beinahe alles, was heute berufsmäßig an Arbeit verrichtet wird, menschen- und naturschädigend ist. Wir müssen radikal neue Wege einschlagen, um die Verhältnisse zu ändern. Gleichzeitig stehen wir ständig unter dem Druck, uns dem System zu beugen, um ein gutes Leben führen zu können. Und die Veränderung wird ihre Zeit brauchen. Dieses Buch möchte daher Wege aufzeigen, wie wir schon jetzt im Einzelnen und im Kollektiv Verantwortung übernehmen und uns von dem Konstrukt Arbeit befreien können. Denn wenn immer ich eine Person erlebe, die erdrückt wird unter ihrer Arbeit oder dem Druck, eine zu bekommen, möchte ich sie in den Arm nehmen und sagen: Du bist gut, so wie du bist. Es ist die Arbeit. Arbeit ist das Problem. Bei diesem Vorhaben wird es unweigerlich zu viel Kritik kommen. Diese möchte ich einladen. Ich möchte mit diesen Ideen angreifbar sein und gerne in einem wohlmeinenden sowie konstruktiven Austausch gemeinsam andere Horizonte erfahren. Ich lade jede dazu ein, direkt in den Austausch mit mir oder anderen zu treten, gemeinsam weiterzudenken und sich kritische und vielleicht provokante Impulse zu geben, gegenseitig beim Vorlesen oder nach einem meiner Vorträge. Durch einen solchen Austausch können die Zeilen des Buches lebendig werden. Die Ökonomin, Historikerin und Aktivistin Friederike Habermann fasst es, bezugnehmend auf die Zapatistas, so zusammen. Woraus gebiert also das Neue? Nicht aus dir, nicht aus mir, sondern zwischen uns. Im Choc, spanisch dem Zusammenstoß. Auf gesellschaftlicher Ebene kann es unweigerlich zu Reibung und Konflikten kommen. Doch wie es bei der Band Arbeitstitel Tortenschlacht in einer Liedzeile heißt: Reibung erzeugt Wärme. Und wir leben in einer bitterkalten Zeit. Dass wir uns reiben, zeigt, wir sind zum Erfrieren noch nicht bereit. Was möchte Afterwork konkret? Erstens. Das Buch möchte dazu einladen, den eigenen Alltag zu verändern. Sich als Gestalterin im Sinne eines transformativen Subjekts und nicht als Konsumentin zu verstehen. Nicht auf Politik, Markt und Staat wartend, sondern losgehend und sich anders, gemeinsam im Kollektiv organisierend. Zweitens. Es möchte Fragen aufwerfen und Ideen liefern, aber keine allgemeingültigen Antworten predigen. Drittens. Es will plakativ und provokant Impulse geben, um Menschen aus der Komfortzone herauszukitzeln und zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen. In diesem Buch werden viele Fakten bewusst kurz und knapp präsentiert. Damit sind sie notwendigerweise verkürzt dargestellt. Ein Buch ist immer auf eine gewisse Seitenanzahl begrenzt. Die Gedanken aber sind frei. Ich möchte dazu einladen, dich mit deinen Mitmenschen auszutauschen, um gemeinsam weiterzudenken und zu Handlungen anzuregen. Das Buch muss dabei nicht vom ersten bis zum letzten Wort durchgelesen werden, vielmehr soll es zum Stöbern einladen. Es soll anspornen, bisher Geglaubtes zu hinterfragen. Dazu einladen, außerhalb der Box zu denken. Lasst uns zusammen auf die Reise gehen. Diese Reise kann und mag auffühlen, aber auf keinen Fall soll sie den moralischen Zeigefinger erheben. Wir sind zwar alle Teil des Problems, aber auch alle Teil der Lösung.